Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Jayananda. Herzlich willkommen zum Interview. Hallo, Yvonne. Hallo, Wolfgang. Ja, freue mich, dass wir mal wieder ein Interview haben online zusammen. Jayananda, ich habe dich jahrelang nicht gesprochen und mich würde interessieren, ob sich innerlich bei dir was verändert hat. Und vielleicht auch äußerlich, also ich habe entdeckt, dass auf deiner Seite Muji erwähnt wird. Kannst du ein bisschen dazu sagen?
Ja, innerlich. Es ist ein bisschen paradox. Es ist immer gleich und trotzdem ist Vertiefung. Das wäre das Innerliche. Also Stille ist Stille und trotzdem gibt es eine Vertiefung. Kann ich aber nicht beschreiben. Aber ich kann sagen, dass mit Vertiefung ich verbinde Auflösung von persönlichen Anteilen, die noch mal da sind, also die noch da sind. Und es sind, ja, paradoxerweise, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, in der Stille Öffnungserfahrungen, weitere Öffnungserfahrungen, an denen aber auch ja, wie soll ich sagen, unerledigte persönliche, also aus dem Ich, Dinge dranhängen, die zu verarbeiten waren. Ja, das ist dann ein Prozess, ich nenne es mal Prozess, und dann ist es irgendwann vorbei, und es ist wieder still. Und dann kommt die nächste Öffnung. Und dann kommt wieder was hoch, was der Geschichte, so geht das eigentlich. Und es wird halt, ja, immer weniger. Das ist so was ich beobachten kann, ist die innere Entwicklung. Glückseligkeit wechselt. Also für mich war es ja über lange, lange Zeit eher Stille, eher Neutralität. Und jetzt ist eher das immer wieder praktisch Glückseligkeit. Also grundlose Glückseligkeit, einfach es sich zeigt. Das ist eine Veränderung. Es ist nicht so, dass das nie da gewesen wäre. Ich kann kaum drüber sprechen. Am Anfang gab es Ekstasen, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber jetzt ist einfach Glückseligkeit manifestiert sich. Ich würde sagen, dass es beständig ist. Was beständig ist, ist Stille. Immer dasselbe, unverändert, immer frisch. Also nie langweilig. Was ist innen? Außen gab es, ich nehme ja einfach noch äußere Führung in Anspruch. Ich bezeichne mich nicht als vollständig erwacht oder als vollständig. Und es gibt einfach Wesen da draußen, von denen ich, die mich, mit denen ich in Resonanz bin, wo ich denke, da, die können mich noch weiter in die Höhe ziehen. Ich drücke es mal so aus. Und das einer davon ist halt Muji. Vorher war es Samapan. Samapan, ich war noch mit Samapan, als er Swamiji vorgestellt hat. Hat mich sehr beeindruckt, wirklich sehr berührt. Ja, schier umgehauen. Also, ja, es ist unglaublich. Dann waren plötzlich drei Lehrer auf der Bühne, die Vertiefung begleiten könnten. Und es gab einen Konflikt. Ich habe so Samapan, was mache ich denn jetzt? Zwei Lehrer, drei Lehrer, das ist alles viel zu viel. Und Samapan ist ja da eher offen, dass er dann hast du eben zwei Lehrer, die dich noch weiterführen. Und ich habe gemerkt, es ist zu viel. Swamiji ist ein eigenes System, Yoga. ich weiß nicht, wie er es nennt, aber es ist einfach Yoga Kundalini Chakren. Ja, ich habe mich dann für Mutschi entschieden, schweren Herzens. Weil es einfach zu viel war. Es ist zu viel, zwei Systeme. Natürlich ist die Energie, die Stille ist Stille. Und also dieses System hier war nicht in der Lage, das mitzumachen. Also die physische Grundlage, ja, da war es zu viel, das sind zwei Lehrer und ja, jetzt ist der äußere Guru, in Anführungszeichen, Mutschi.
Das heißt, du bist irgendwie auf ihn ausgerichtet. Also wie sieht das konkret aus? Also denkst du an ihn oder hast du Bilder von ihm oder meditierst du irgendwie auf die Bilder oder irgendwie mit ihm im Herzen? Wie sieht das konkret aus?
Also ich bin in Satsangs bei ihm, physisch und jetzt in der schweren Zeit online, also auch in Retreats, beziehe mich innerlich auf ihn, im Gebet, also was heißt im Gebet? Mushi bietet ja auch Techniken an. Und diese Techniken, eine Technik ist ja das Gebet, jetzt mal Gebet. Wenn mich auf ihn beziehen, heißt ja im Grunde mich auf Stille beziehen. Er ist ja nur eine Brücke. Ist schwer zu beschreiben. Ja, und er hat jede Menge Videos, die er veröffentlicht auf seiner Webseite, Sahaja Express, und da gehe ich halt mit. Täglich. Was vielleicht noch interessant ist, Samapan hat betont, was es nicht ist. Und Mochi betont, was es ist. Also jetzt wirklich zugespitzt ausgedrückt. Und das, ja, das hat mich angezogen. Und dann die, was bei Mochi, also offensichtlicher, also für mich jetzt, wo ich mit mehr in Resonanz kann, sein konnte, bedingungslose Liebe. Also diese beiden Aspekte, was es ist, was er benennt, klar, was Stille ist. Und es ist jetzt in meinem Erleben, ne, das können ja andere ganz anders erleben, sagen, das macht doch der Samapan, aber ist ja egal, ne, für mich war es so. Und die bedingungslose Liebe. Ich kann's nur, jeder Lehrer hat ja so Qualitäten oder verkörpert in besonderer Weise, in meiner Wahrnehmung, Aspekte von Wahrheit in besonderer Weise. Und das, ich finde ich wunderbar. Ich will das jetzt nicht auf die zwei, drei Lehrer begrenzen. Das ist ja bei vielen, wo ich das erfahre, dass es einfach unterstützend ist. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Faden verloren.
Wir können
Darf
ja
ich
auch,
auch was?
Ja, wir können ja auch zur nächsten Frage übergehen, Chayananda, wenn du möchtest.
Lass mich gucken, mal gerade noch, was da kommt. Nee.
Gut, Yvonne, du kannst gerne fragen, wenn du möchtest.
Also ich wollte fragen, woran erkennt man denn einen weisen Menschen? Also vielleicht auch ein bisschen allgemeiner gefragt. Also
Resonanz im Herzen. Resonanz im Herzen, der Verstand kommt zur Ruhe. Also ich kann dir ja beschreiben, als ich das erste Mal bei Samarpan war, physisch. Der betrat den Raum, ich sah ihn von der Seite und dann sagte, oh Mann, so viel Hingabe, das möchte ich auch. Das ist ja eine Wahrnehmung erstmal. Und dann, ich saß, habe mich in den hinteren Reihen versteckt. Dann saß er da vorne und das war wie so ein Liebesstrahl, der durch alle durchging, mitten ins Herz. Liebe. Und ich bin eher ernst, also von der Persönlichkeit ernst, kontrolliert, ein bisschen ängstlich und so. Und dann kriege ich so ein freudestrahlendes Lachen. Es war keine Kontrolle möglich. Und das war so der Anfang mit ihm. Das war so eine Eindeutigkeit. Ne? Wow, da ist was. Also ja, Resonanz, wenn es in deinem Herzen, wenn dein Herz sich öffnet, das weiß man, weißt du aber intuitiv.
Aber so allgemein ist es schwierig, das zu sagen. Oder wenn jetzt ein Mensch vor einem steht, da kann man nicht wirklich wissen, ob der jetzt irgendwie ja, weise ist oder wie man das auch immer sagen möchte. Da, gibt es da so äußere Anzeichen für?
Würde ich nicht sagen. Also könnte ich jetzt vom Standpunkt einer Sucherin aus, also wenn jemand Führung sucht, ist ja eine gewisse Offenheit schon da. Dann entscheidet die Resonanz. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit beantworte. Du fragst, wie kann man einen weisen Lehrer erkennen? Ja. Allgemeine äußere Kriterien gibt es keine. Und ich, ja. Das Herz entscheidet. Also jemand kann ein abstoßendes Äußeres haben und auf einer tieferen Ebene berührt dich etwas. Alles möglich. Ob das dann der Lehrer wird, ist eine andere Frage. Ist es eine persönliche Frage oder eine allgemeine?
Mehr so eine allgemeine, also wie man das überhaupt erkennt oder ob man das erkennen kann. Also auch wenn keine Resonanz da ist, also an Taten, Handlungen oder...
Kann sein. Kann sein, dass du über die Tat oder über die Handlung in Resonanz gehst, dass du darüber etwas erkennst. Also ich kann dir nur sagen, wenn ich einen Lehrer, der als solcher auftritt, sehe und es berührt mich etwas, Stille. So, und das heißt aber, ja, Stille, ich gehe mit Stille in Resonanz. So. Ist das dasselbe? Aber ich kann dazu gar nicht mehr sagen. So, jetzt, ich kann deine Frage nicht wirklich eindeutig beantworten. Und ich würde von mir nicht behaupten, dass ich einen Weisen von einem Nicht-Weisen an äußerem Verhalten unterscheiden könnte. Ich habe schon in, wie soll ich das beschreiben? Es mag sein, dass du auf der äußeren Ebene, also nach dem herkömmlichen Verstandeskriterium, Unvollkommenheit wahrnimmst. Und auf einer tieferen Ebene Stille und Vollkommenheit schließt sich überhaupt nicht aus. Schwer zu beantworten, die Frage.
Okay. Danke.
Also, ja, Vollkommenheit und Unvollkommenheit, also Stille ist immer vollkommen. Und
Also die Polarität verschwindet in der Person nicht so richtig, oder? Also es werden vielleicht, naja, man kommt nicht raus aus dem Spiel sozusagen. Es kann auch sein, dass mal was daneben geht, oder?
es kann auch sein, dass
Dass man sich doof verhält oder irgendwas. Ich habe mal ich weiß aber nicht, ob ich das richtig gedeutet habe, einen Satz von Papaji gehört. Der Finger, der auf die Wahrheit zeigt, ist immer krumm. Also ist damit gemeint, dass der Lehrer auch immer noch irgendwie krumm ist, oder?
ich nehme an, dass er das damit gemeint hat, ja. Ja, vielleicht auch kann man sagen, der äußere Guru soll ja der nur das Innen spiegeln. Ne? Und das Äußere mag unvollkommen sein oder Merkmale von Unvollkommenheit haben. Aber was durch ihn scheint, ist immer vollkommen. Ich nehme an, hat das damit gemeint. Ich finde es köstlich.
Kann der äußere Guru auch was anderes sein, also gar kein Mensch, also vielleicht sogar die Natur, also ich meine die physische Natur, also die Erscheinung Natur sozusagen.
Ja, definitiv. Also wir waren vor kurzem in einem Restaurant in Nordsaarland in der Natur und haben dann einen Spaziergang gemacht und uns am Rande eines Gartens niedergelassen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn hier los? Ich dachte, ich sitze im Aufzug und fahre nach oben. Und zwar relativ schnell. Und dann, wir waren zu dritt in Glückseligkeit gebadet. Und dann haben wir erfahren, dass es ein spezieller Ort ist. Also mir sind die Tränen gekommen. Zeitlosigkeit, Raumlosigkeit, Glückseligkeit, also gibt's alles. Oder es gibt Kapellen, Kirchen, Orte, Arunachala. Also jetzt ist aber die Frage, ist man damit in Resonanz oder nicht? Also ist das, nicht jeder spürt das. Kann sein, dass jemand neben dir sitzt, das hast du. Und er hat einfach an der Stelle ist nicht seine Frequenz. Ich weiß nicht, wie ich es nennen sollte.
Macht dann auch nichts, oder?
Nee, das ist total okay. Jeder hat, also von der Suche eben aus, so unterschiedliche Zugänge. Und es bedeutet gar nichts.
Ja, danke. Vielleicht möchte jemand anders jetzt noch fragen.
Da was? Das ist okay. Und zwar haben sich Fragen ergeben aus dem, was du am Anfang gesagt hast. Und es ging um die Vertiefung.
Ja.
Und da hattest du vom Äußeren gesprochen, also Probleme sich aufgelöst haben. Gab es auch, was betrifft, andere Einsichten, spirituelle Einsichten?
Die Wahrheit übernimmt immer mehr. Es wird immer offensichtlicher. Es gibt da noch Aspekte, dass man vielleicht, also alles ist eins. Zum Beispiel, ne? Alles ist eins, keine Trennung. Ähm, Aber von hier aus gesprochen, einfach ein Verschwinden in der Wahrheit. Gott übernimmt mehr und mehr. Ich meine, das ist jetzt sehr allgemein ausgedrückt. Ich meine, bei anderen stellen sich Siddhis ein, also besondere Kräfte, die vorher nicht da waren oder für mich ist es so, dass es überall immer offensichtlicher wird. Überall auch im täglichen Leben. Also im täglichen Leben ist ja, je nachdem, wenn da was getriggert wird, wenn was nicht erlöst ist, dann kann ja die Wahrnehmung von Wahrheit vorübergehend verloren gehen. Also es ist eine Identifikation, wieder einsetzt und das passiert halt immer weniger. Ich würde nicht sagen, dass es nicht mehr ist, aber ich beobachte einfach, mir fällt das Bild ein, Buddha auf dem Marktplatz. Also anfangs braucht man geschützter Raum, um Wahrheit zu erfahren. Betritt den Marktplatz und alles ist weg. Dann braucht man wieder den äußeren Lehrer, den geschützten Raum und alles ist wieder klar. Und irgendwann trägst du das mit raus aus dem geschützten Raum. Und dann irgendwann ist kein Unterschied mehr zwischen geschütztem Raum und Marktplatz. Also ich spreche jetzt von einem Ideal, aber innen wie außen. Ich weiß nicht, ob deine Frage jetzt beantwortet ist.
Ja, ich finde, es kommt sehr authentisch rüber und eine schöne Antwort. Also ich finde sowieso, dass du sehr nah war. Ich habe noch eine zweite Frage, die mich...
Der Ton ist gerade... Ich habe jetzt Standbild.
Stattfindet, habe ich mir ein paar andere Interviews angeschaut. Eins von der Devaseto mit dir.
Ja.
Mit Nabala und dir. Und da war schon mal das Thema mit Lehrern, denn da hattest du am Anfang deiner Suche gesagt, zwei Lehrer gehabt hättest. Und da stellt sich für mich die Frage, wie ist das denn, wenn man das, wie ist das, wenn man zwei Lehrer hat? Geht das gut? Fehlen? War das ein Problem? Weil jetzt hast du dich ja entschieden für Muji. Und damals hast du ja zwei nebeneinander gehabt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt Muji und Samapan damals war.
Nee, damals war es Samapan und Padmaji oder sowas.
Ah, Prashnaji. Ich hatte einfach viele Lehrer. Viele Lehrer, auch Lehrer parallel, ohne dass mir das so bewusst war. Samapan, Prashnaji war zuerst und dann irgendwie ist Samapan in mein Leben gekommen. Und ich habe das gar nicht so realisiert, dass da zwei Lehrer sind. Also meine Frau hat mich mitgenommen zu Prashnaji, ich war eher so neugierig. Und war da vorher schon ein bisschen mit Samapan und habe es gar nicht realisiert, dass da zwei sind. War einfach total beeindruckt. War alles neu. Und es hat sich dann einfach verlagert, auch jetzt von Prashnaji zu, also ich meine, von Om zu Samapan zu Prashnaji, haben mir das alles so gar nicht so ausgesucht. Und jetzt bei Samapan und Prashnaji, ich habe das immer angesprochen bei den Lehrern. Oh, das sind jetzt zwei und geht es gut? Mache ich es besser nicht? Also ich wollte Orientierung und es war dann jeweils abgesegnet. Also bei Samapan und Prashnaji hatte ich keine Probleme. Weil das war irgendwie gleich. Samapan sagte mal zu mir, wir gehen in dieselbe Richtung. Und das habe ich auch so empfunden. Ich fand da jetzt, die kommen ja beide von Kunjaji und haben andere Art und Weisen, die Menschen aus dem Verstand zu bringen. Aber es hat sich, ja, aus der Erinnerung kann ich hier nur sprechen, ergänzt. Und da war es kein Konflikt. Später war es ein Konflikt mit anderen Lehrern. Und ich habe mich immer schon viel mit Lehrern beschäftigt, weil mich das völlig fasziniert hat, was jeder seine Art ausdrückt. Und dann entsprechend sind mir halt bei meiner Suche halt viele Lehrer auch begegnet, mit denen ich eine Zeit lang war. Und es war immer stimmig. Und dann kam der Wechsel und keine Ahnung warum.
Es gibt ja auch dieses Argument, man soll bei einem Lehrer bleiben. Wenn man zwei oder drei hat, dann wird man total durcheinander.
Glaube ich, ja. Ja.
Steht die Gefahr?
Ja. Also ich kann auch von mir aus sprechen. Wie gesagt, wenn du dir anguckst, Swamiji, Sri Shiv Kopanand, kennst du den?
Kenne ich, ja. Ist das der mit dem Kronenchakra und der Meditation?
Ja, genau.
Ja.
Aber das ist ein ganz anderes System. Es ist eine andere Welt. Klar, die Wahrheit ist dieselbe. Und da war es mir echt zu viel. Also allein schon allein das Konzept, ganz anderes Konzept, das ist irre, das ist und also mir ging es so, das war so verführerisch, der Swamiji hat mich da voll aus dem Verstand rausgehauen, ich habe Chakra-Erfahrungen gemacht, Öffnungserfahrungen, genau wie er es gesagt hat, ist ja völlig verführerisch, ach, das muss ich auch haben, ne? Also, doppelt hält besser oder so, ne? Aber ich kann ja sagen, für mich war es zu viel. Ich will es aber nicht verallgemeinern. Ich glaube, es gibt keine allgemeine Antwort darauf. Also du bist die Antwort. Wenn du mit zwei Lehrern gut kannst, klar, du kannst einen Lehrer mit dem anderen abwehren. Der Verstand kann das benutzen. Der ist besser als der andere. Vor allen Dingen wenn es zu krisenhaften Erleben kommt. Einen Lehrer durch den anderen abwehren. Aber eigentlich geht es darum, sich das anzugucken, was da hochkommt.
Ja. Also du würdest vielleicht eher sagen, dass wenn ein Suchender zu zwei Lehrern geht, hat es das Potenzial, dass es zu einer Ergänzung kommt?
Idealerweise ja. Ja. Es kann aber auch verhindern, tiefer zu gehen, ne? Mit einem Lehrer.
Was würdest du denn sagen, wenn jetzt, du gibst ja Satsangs und es kommt ein Schüler zu dir und konfrontiert dich genau mit diesem Problem. Was würdest du dem oder der Suchenden raten?
Dass er nur zu mir kommen darf. Nein, ich... Was würde ich dem raten? Also er soll auch selbst rausfinden, was für ihn stimmig ist. So wie ich es auch gemacht habe. Einfach mal gucken. Es ist ja die Erfahrung. Wenn du, das merkst du ja, wenn, ob es dich unterstützt.
Es könnte ja rein theoretisch sein, dass jemand, der zu zwei Lehrern geht, innerlich zerrissen ist, weil die vielleicht unterschiedlich sind, die Lehrer, und beides richtig scheint, aber zu unterschiedlich, als dass man sich nicht entscheiden müsste. Also der Gedanke treibt mich an.
Also zu unterschiedlich, als dass man sich nicht entscheiden müsste?
Nee, so unterschiedlich, dass man sich eigentlich entscheiden müsste, aber nicht kann.
Also, ich war in dieser Zwickmühle eine Zeit lang. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Aber gut, das merkt man dann, weil es zu viel ist oder du sagst Zerrissenheit und Zerrissenheit ist ja schon eine Anzeige, das, was zu viel ist oder nicht stimmig ist. Also ich habe irgendwann gemerkt, ist zu viel, ich muss eine Entscheidung treffen. Gut, ich bin auch Therapeut und ich arbeite mit Symbolen. Symboltherapie ist jetzt schwer zu erklären, habe aber auf der Ebene einfach mal geguckt, rein psychologisch, was jetzt Sache ist und wo es lang gehen soll. Und dann fühlt einfach viel irgendwie auch intuitiv, mit einem gewissen Bedauern die Wahl auf Mucci. Also das Unbewusste hat die Wahl getroffen und aber die anderen, und also wie du es beschreibst, ne, da ist ja auch was Gutes und ich bin so zufrieden. Es ist nicht so, dass ich jetzt Samapan gar nicht mehr gucken würde oder Swamiji immer mal wieder, ne, bade ich in deren Energie, erfreue mich daran. Aber es ist wirklich nur punktuell. Ne?
Habe ich noch eine dritte Frage, die aufgetaucht ist vorhin. Und zwar betrifft das Muji eben auch. Ja. Und zwar hast du gesagt, bei Samapan war es so, dass er gesagt hat, was es nicht ist. Und bei Muji, was es ist. Mhm. Und dann taucht dann auch die bedingungslose Liebe beispielsweise. Und da ist mir so eingefallen, wenn man sagt, das Aufwachen, das ist diese bedingungslose Liebe. Ist das nicht vielleicht auch nur eine Facette? Gibt es nicht vielleicht verschiedene Facetten, was Aufwachen ausmacht? Das ist mir eingefallen, Kevin Wilber in dieser Situation. Hm? Weil der sagte, dass dieses normale Aufwachen lediglich partiell ist, sondern er teilt das in verschiedene Kategorien auf, wie Growing Up, Cleaning Up und so weiter. Was sagst du dazu? Und dass das Aufwachen immer partiell ist und dass in manchen Bereichen noch viele Defizite sein können, in anderen noch mehr, und dass das alles aufgearbeitet werden sollte.
Also wenn man wirklich innere Arbeit macht, kommt das, was an Persönlichkeit noch da, also da unaufgearbeitet ist, hoch, früher oder später. Meine Erfahrung. Also das geht, ja, es kommt hoch, wenn man wirklich dranbleibt mit der inneren Arbeit. Ist jetzt vielleicht ein Ideal, ne? Das, es gab bei Muji mal ein Gespräch genau darüber, ich glaube in Indien, also ich habe es in einem Video gesehen, dass ein Lehrer praktisch aus der Mitte gefallen ist, weil da irgendwas hochkam. Und Muji sagt, er kann sich das nicht vorstellen, dass jemand, der also vollkommen erwacht ist, da kann das nicht mehr vorkommen. Das heißt, der Lehrer, der da praktisch aus der Mitte gefallen ist, war halt irgendwo zwischendrin, zwischen Erwachen und voll erwacht. Es kann ja sein, dass dann jahrelang nichts passiert und dann wird irgendwas getriggert. Tod einer nahen Person, Krankheit, dass man dann durch das Leben und durch die Lebensumstände auf Persönlichkeits unerledigte persönliche Dinge aufmerksam werden, die irgendwie im Unbewussten geschlummert haben, die aber einen Trigger gebraucht haben.
Ja, da stellt sich dann mir die Frage, die man wahrscheinlich nicht beantworten kann. Was ist denn dann vollkommen aufgewacht? Was ist denn aufgewacht? Das ist total schwer zu sagen, weil das kann man ja nie wissen, letztlich. Also wenn man den Ausdruck gebrauchen möchte.
Also es ist praktisch wie jetzt für dich hier jetzt möglich wahrzunehmen, dass du vollkommen aufgewacht bist. In dem Moment. Ja, dass es nichts zu tun gibt, dass es überhaupt nicht notwendig ist, irgendwas noch aufzuarbeiten, dass es alles Bullshit ist. Im nächsten Moment übernimmt dein Verstand wieder. Dann ist es eine andere Erfahrung. Also wenn du ganz hier bist, bist du die Vollkommenheit. Ich meine, jeder ist das, ist halt mehr oder weniger unbewusst bei uns allen. Und wenn du ganz hier bist, weißt du es. Es ist ja nicht so, dass du nicht vollkommen aufgewacht wärst, sondern es gibt einfach diese Überlagerung. Und Advaita ist es so angelegt, dass man schon ganz früh, also in der Verliebtheitsphase, ist es einfach möglich, dass, wie wenn man verliebt ist, da ist ja alles vollkommen, fliegt einem alles zu. Und Advaita, also diese erste Erfahrung, wo der Verstand praktisch überrumpelt wird, kann man praktisch schon diese Vollkommenheit punktuell sehen. Vielleicht noch ein bisschen vernebelt, aber doch sehr punktuell ist, dass alles okay ist. Es gibt überhaupt kein Problem. Und ich kann ja sagen, in meinem Leben war, ich hatte wirklich heftige innere Auseinandersetzungen, also mit Mind. Ne? Und es war wirklich nicht einfach, dunkle Nacht der Seele. Und es gab aber immer wieder im Leben eine Tröstung, eine göttliche Tröstung, nicht sehr lange, aber zu sehen, dass alles okay ist, gibt überhaupt kein Problem. Verstehst du, was ich meine? Dass man das sehen kann. Und dann ist das Vergangene wirklich vergangen, ist wie gelöscht. Alles gut so, nichts verkehrt. Das ist ja nicht Ergebnis einer Reflexion, das ist einfach ein Sehen, ein klares Sehen. Und es ist wirklich göttlich. Du gehst auf die Knie. Du gehst auf die Knie und sagst Danke. Und da ist die Vollkommenheit. So. Und am nächsten Moment wird es halt wieder überlagert. Der Verstand übernimmt nochmal die alten Gewohnheiten. Und wenn wir im Ich sind, also ich bin jemand, dann kann sein, dass man auf der Ebene arbeiten muss. So, rein psychologisch, weil das andere so, die Hürde zu groß ist, es anders zu sehen oder als still zu bleiben. Obwohl man das gesehen hat, ich bin vollkommen. Also ich bin das. Man kann sagen, es ist irgendwie dieses frühe Sehen ist ein Stadium der Unreife, weil es war ja nur punktuell nicht stabilisiert und ja.
Du hast gerade irgendwann gesagt, dass du auch als Therapeut arbeitest. Stimmt das?
Ja. Ja.
Inwieweit ist es wichtig, wenn man ein spirituell Suchender ist? Oder kann man das vielleicht so sagen, dass es immer einhergeht? Therapeutische Erkenntnisse, die führen wieder zu spirituellen Einsichten, tiefere spirituelle Einsichten, entlasten wieder das Nervensystem. Gibt es da einen Zusammenhang oder schließt du das aus?
Ja, das kann für manche das Richtige sein. Nicht für jeden. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die haben mit dieser psychologischen Sache gar nichts am Hut. Und die brauchen das auch gar nicht. Die brauchen das nicht. Denn man kann außen, ich habe Menschen erlebt, die schon das psychologisch sehen möchte, sage ich, ja, schon irgendwie ein bisschen seltsam und so. Und auf der Ich-Ebene, aber wenn du dann genauer hinschaust, dann sagst du, wow. Wow, so viel Leere, so viel Stille. Und die haben mit Sicherheit kein Bedürfnis, Therapie zu machen. Aber was du beschreibst, das, ja, ist mein, du beschreibst ja meinen eigenen Weg im Grunde. Also ich hab's so gebraucht, mein Samapan ist ja auch, oder war Therapeut, und das ist ja so ein bisschen eingeflossen bei ihm. Und es war ja gewünscht, dass in Satsang die Menschen bei Samapan praktisch authentisch sind in ihrem Erleben. Da kommt ja erstmal das Ich-Erleben. Und dann sieht man ganz viele psychologische Probleme und so weiter und so fort. Und das war für mich lange Zeit hilfreich. Irgendwann war es einfach vorbei. Dann habe ich ja wie abgeschlossen. Das Interesse oder die Notwendigkeit, die Dinge, die da hochkommen, psychologisch anzugehen, endete. an einem bestimmten Punkt.
Es gibt ja dann noch ein anderes Thema, was mir jetzt einfällt. Es gibt ja noch die körperliche Ebene.
Ja.
Wenn also der Körper, sagen wir mal, verspannt ist, dann kann man ja viele Dinge machen, therapeutisch lösen, also im Verstand meinetwegen oder emotional. Aber es nützt dennoch nichts, weil der Körper nicht durchlässig genug ist. Kann es sein, dass man da, wenn Aufwachen passiert, immer auch nachschauen könnte, ob der Körper wirklich das entspannt ist und ob man da noch dran arbeiten muss?
Du, ich bin jetzt auch angespannt. Ergebnis von Traumatisierungen. Es steht dem nicht im Wege. Es ist eine andere Ebene, dass ich behaupte, dass es kein Hindernis ist. Ich behaupte das. Du musst nicht daran arbeiten. Es kann sein, dass es sich löst. Es kann sein, dass es bleibt. Es ist dann nicht mehr so wichtig.
Ja.
Also dieses Konzept, du musst durchlässiger werden, es kann tatsächlich für den einen oder anderen hilfreich sein. Das möchte ich jetzt, ich möchte nichts verabsolutieren, aber ich sage, dass es kein Hindernis ist. Du kannst völlig verkrampft sein und die Wahrheit ist völlig offensichtlich. Klar, es wird behauptet, oder ist, ich habe das schon gehört, dann hat man keine Angst mehr, ist völlig relaxed und so. Ich weiß nicht, ich kann es für mich nicht bestätigen, frag mich mal in 10 Jahren. Wenn ich vollständig bin.
Ich habe noch eine Frage zur
Meditation. Warte, Wolfgang, mach es nicht zur Bedingung.
Ja, ja.
Wenn du die Idee mit dir rumträgst, ich muss erst entspannt sein und die Wahrheit erkennen, da entführt dich der Verstand mit einer Idee. Dann hast du ein Ziel. Das ist in der Zukunft, das ist im Verstand, das ist nicht hier.
Ja.
Verstand liebt solche Tricks, uns auf irgendwelche Trips zu schicken.
Mhm. Ja.
Jetzt mal ein bisschen platt formuliert.
Ich habe noch eine andere Frage im Zusammenhang mit Vertiefung. Und zwar gibt es ja seit Jahrtausenden Techniken wie Meditation.
Ja.
Und wenn ich das richtig rausgehört habe durch die Interviews, die ich mir angehört habe, kommst du ja vom Zen-Buddhismus, stimmt das?
Ja.
Und das ist ja eine bestimmte Art von Meditation im Bereich von Zen.
Ja.
Und jetzt hatten wir ja vorhin angesprochen, diese neue Meditation von diesem Swamiji, die Meditation auf dem Kronenchakra. Also es gibt ja jetzt wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Formen von Meditation. Wie ist das für dich? Ist für dich die Zen-Meditation alternativlos oder kann man meditieren wie auch immer? Ist es einfach von der jeweiligen Person abhängig oder wie siehst du das?
Ja, also ich habe mich damals dazu hingezogen gefühlt, jetzt nicht mehr. Das ist alles Resonanz. Wenn du dich hingezogen fühlst, mach's. Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, viele Techniken oder ohne Technik. Also damals war es einfach für mich offensichtlich zu sitzen, also Zen-Meditation. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, da war plötzlich so wie eine Mauer. Und dann kam einfach, habe ich mit einem Therapeuten darüber gesprochen, das ist wie eine Mauer. Ich fühle mich auch bei diesem Sitzen, im Fall mit verschränkten Beinen, tut mir alles weh. Und dieses lange Rumsitzen, das ist jetzt für mich jetzt, für andere ist es ja wunderbar. Und dann sagt mir, ja, guck doch
mal.
Ja, okay. Also ich bin qualvoll, 8 Stunden zu sitzen. Also habe ich gemerkt, ist für mich, es ist effektiv irgendwo, aber für mich war es ja vielleicht zu hart, weiß nicht. Und dann hat mir ein Bekannter, der also ein Therapeut auch, der auf dem Weg war, hat er ein Buch genannt, Ramana Maharshi. Aber ich bin direkt los in die Buchhandlung und habe den gesehen. Das ist es. Und das ist ja nun mal ja, ein bisschen anders. Ne? Das viele Sitzen ist ja, empfiehlt vielleicht Ramana je nach Person auch, aber jetzt ja, diese ganze, was so oft Ramana aufbaut, war dann plötzlich an der Reihe. Ich habe dann später nochmal Zen angeboten, was ich schon mehr mit Ramana war, und war total erschrocken, also als Meditationsleiter nur. Ne? Ich bin Meditationsleiter, ne? Ich leite die Meditation an und habe festgestellt, es ist tot. In mir ist es tot. Es ist vorbei. Ich habe es dann erst gemerkt, als der Kurs dann anliegt, es ist tot. Das merken wir dann, wenn etwas vorbei ist. Ne? Also es ist nichts mehr drin, keine Energie mehr.
Konntest du den Kurs dann weitermachen, oder?
Ja, habe ich schon noch weitergemacht, aber nicht mehr lange. Also der Sog, ich war in der Meditationsgruppe, die war geleitet von einem, der mit Benediktushof Willigis Jäger, der mit Willigis Jäger verbunden war. Und dann dort bin ich auch raus, weil es einfach nicht mehr gestimmt hat. Diese Methode oder dieser Weg. Ich kann aber nicht sagen, warum. Ich habe einfach Ramana gesehen, wow, das ist es. Ne? Und dann, das ging dann ganz schnell. Es ist ja dieses Resonanzphänomen, da ist plötzlich etwas stärker. Ne? Also es berührt mehr, ne? Dann geht es in diese Richtung. Jetzt alles ja nicht wirklich reflektiert, sondern irgendwie über die Intuition. Ah, jetzt zieht es mich dahin. Und dann hat es mich dann zu Om über Ramana dann, ja, wer ist denn hier, der das anbietet? Und dann hat es mich dann zu Om, also einmal zu der Lektüre, und dann lese ich bei Om, es gibt kein Ich. Ich sage, was? Es gibt kein Ich? Und dann war mir plötzlich klar, die ganze Geschichte hängt an dem Ich. Und wenn es kein Ich gibt, gibt es auch keine Geschichte. Das hat bei mir eingeschlagen. Also den muss ich sehen, der sowas behauptet. Und dann war ich eine Zeit lang mit Om. Das war wirklich, also diese erste Umarmung, ne, dieses erste Verliebtsein, also auch ganz tiefe Erfahrung. Ich habe meinen Namen, muss ich da irgendwo meinen Namen eintragen? Das war ja nicht mein Name. Es war alles so weit weg. Meine Partnerin, die stand vor mir, die war so weit weg, es war alles einfach in Energie gebadet, weit, weit weg von mir. Und mein Name hat überhaupt keinen Bezug zu mir. Es war einfach, wie wenn überall Sterne wären. Es war nur eine vorübergehende Erfahrung, so erste Erfahrung halt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was deine Frage war. Aber mit Zen, ne? Mit Zen-Meditation.
Gibt es auf dem Weg, also auf dem spirituellen Weg, sowas wie eine entscheidende Frage, die man sich stellen sollte, könnte, oder? Ja.
Samarban hat mal zu mir gesagt, du gleichst einer Motte, die vom Licht angezogen wird.
Also das geht fraglos eigentlich.
Ja. Irgendwann taucht es in dir auf und du fängst an zu suchen. Was ist der Ruf, ne? Die verlorene Tochter kehrt zurück. Das ist der Ruf, der kommt von innen. Und alles Weitere folgt, dann setzt eine Suchbewegung ein. Es gibt keinen Also du musst dir keine Frage stellen. Also man sowas. Es klingt so, als ob man eine bestimmte Frage haben muss, um spirituell authentischer Sura zu sein.
Zum Beispiel, wer man ist, oder? Jetzt.
Ja gut, das ist halt die Ramana-Methode. Ne? Also ich erinnere das an die Ramana-Selbsterforschung. Ne? Wer bin ich? Das kann in einem Menschen auftauchen. Aber nicht, man sollte, sondern es taucht natürlich auf. Wer bin ich eigentlich? Was macht das hier? Was für einen Sinn macht das hier? Oder die Sinnfrage taucht auf. Es ist ja für jeden anders. Ne? Also man sollte eine bestimmte Frage haben. Nein. Nein. Das läuft alles von selbst ab.
Ich denke mal, wer jetzt so Videos guckt, der ist sowieso schon also angezogen, oder? Also
du denkst, dass wer Videos guckt, der?
Der ist ja schon angezogen von dem, was du sprichst eigentlich, oder?
Ja, es ist Resonanzphänomen. Das heißt, also wenn es für ihn bestimmt ist, in mir einen Spiegel zu sehen, der das wahre Selbst in ihm reflektiert oder spiegelt, und dann kommt er zu mir, oder kommt zu einem anderen, oder er geht zum Arunachala, wenn der Arunachala Spiegel ist für die innere Erfahrung, dass das Äußere nach innen führt. Passiert alles automatisch. Man kann ja an Anziehung nicht erklären. Ne? Anziehung ist plötzlich.
Die Motte fliegt ins Licht, wahrscheinlich.
Bitte?
Die Motte fliegt ins Licht, also ja. Vielleicht. Und die überlebt das aber nicht, oder?
Nee.
Doch.
Gut, das Bild ist insofern ein bisschen schräg. Der Verstand, also der Sucher, überlebt es nicht. Also dasjenige, was sich getrennt glaubt, löst sich in der Bewegung ins Licht in nichts auf. Also der Sucher löst sich auf. Und dann ist das, was wirklich ist, ist da, wird erkannt, was du wirklich bist. Es hört einfach auf.
Also eben habe ich gedacht, oh, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir mit dem Interview angefangen haben. Aber gibt es sowas wie Zeit, die so vergeht jetzt?
Nochmal bitte.
Also ich habe eben gedacht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir jetzt schon das Interview machen. Und dann die Frage, gibt es denn sowas wie Zeit?
Wenn wir im Verstand sind, ja. Auf einer tieferen Ebene, ich nehme an, du bist auf einer tieferen Ebene jetzt, wird Zeitlosigkeit erfahren. Das ist ganz natürlich, zeitlos.
Aber du hast ein bisschen Gefühl dafür, wie lange wir ungefähr schon sitzen, oder? Obwohl keine Zeit vergeht.
Ich müsste jetzt auch auf die Uhr gucken. Ich weiß nur, dass einige Zeit schon vergangen ist, aber so. Also für mich ist einfach zeitlos gerade. Ne? Natürlich kann ich sagen, ja, ich nehme an, eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden. Aber du hast recht, es ist in der
irgendwann wird es vielleicht dunkel. Oder vielleicht wird es irgendwann dunkel, dann weiß man, okay, es ist wohl Nacht.
Wir wollen es nicht so, dass du den Verstand verlierst. Ne? Es läuft alles normal weiter. Es wird nichts abgeschaltet, ist nichts, du wirst nicht bewusstlos, geht nichts verloren. Vielleicht kann man sagen, es kommt was hinzu, eine tiefere Ebene, in der alles enthalten ist, kommt dazu. Also für jemand, der sucht, ne, das scheint dazu zu kommen. Ja, wenn man tief versunken ist, kann es schon sein, dass das Zeitgefühl Also es geht verloren, geht aber vorübergehend. Aber in der Regel funktioniert man weiter. Also ein Klient von mir hat es so entdeckt, die Stille einfach so. Also ja, kann ich jetzt noch Auto fahren? Aber ich kann ja jetzt gerade nicht mehr denken, ist jetzt das ist jetzt ein Problem, als diese Fragen kommen. Ne? Und der Herr stellte sich heraus, er kann ganz normal Auto fahren. Ne? Und seinen Geschäften weiter nachgehen. Es geschieht halt zunehmend aus der Leere. Also es wird gesehen, dass die Dinge leer sind, aber das ist einfach, ist dann offensichtlich oder offensichtlicher. Also läuft alles normal weiter.
Jayananda, du hattest eben über Mutti gesprochen, und zwar in der Weise, dass es bei ihm nicht so um Stille geht, sondern, ich weiß nicht, um Fülle oder um Feiern. Also könntest du das nochmal was genauer erklären? Also wenn ich an Mutti denke, an die Videos, die ich da kenne, dann ja, da sind auch sehr schöne Gesänge und also geht es da um Inhalt, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also
nee, es geht um Stille. Das war vielleicht jetzt ein Missverständnis. Es geht um dasselbe. Letzten Endes vielleicht ein Aspekt, an den ich bei ihm, also ich persönlich jetzt, ne, also subjektiv mehr wahrgenommen habe, ist. Aber das war jetzt nur in meiner Wahrnehmung. Das kann ja für andere ganz anders sein, dass bedingungslose Liebe ich da mehr wie fassbarer, ne? Vielleicht bei Samapan so gar nicht wahrgenommen habe. Ich weiß, Samapan auch Liebe erfahren, bedingungslose Liebe, ne? So ist es nicht. Aber wie nennt man das? Dass es sich vielleicht, also für mich, in meiner Wahrnehmung durch ihn, schwerpunktmäßig ausdrückt, wie eine Facette. Ich drücke mich mal vorsichtig aus, dass ich das dort mehr wahrgenommen habe. So. Und das habe ich eben vergessen zu sagen. Ich meine, mit Swamiji kam ja nochmal die Meditation. Und dann war in mir, oh nein, ich will nicht mehr meditieren. Ich komme ja aus dem Zen. Und die Samapan-Meditation habe ich auch gemacht. Die war ja, ist ja perfekt, also wirkt und so. Und, aber es war, oh nein, nein, ich will nicht mehr regelmäßig sitzen in Meditation. Das war auch so, lief in meinem Kopf ab. Das führt mich ja in die Zukunft, wo ich irgendwann mal erwacht sein werde. Also, aber das war jetzt, das ist die bewusste Ebene. Ne? Und da fand ich Mutsche einfach passender.
Würdest du sagen, wenn zu einem Lehrer Resonanz ist, dann ist immer auch automatische Resonanz zu der äußeren Form, wie der Lehrer sich darstellt oder wie das Zusammensein mit dem Lehrer eben sich äußerlich ausdrückt, also eben mehr so feierlich und mit Singen oder mit Stille und Meditation. Also ja, ist das immer im Einklang? Wenn man Resonanz hat, ist man auch mit der äußeren Form in Resonanz, oder kann es auch mal sein, dass man innerlich sie vielleicht angezogen spürt, sich fühlt und angezogen ist, aber irgendwie die äußere Form einen abschreckt?
Der Lehrer ist ja eine Brücke. Und das kann beim Äußeren auch beginnen. Dann würde ich bei Mutti definitiv sagen, also dieses Äußere hat mir gefallen. Die Art, die Mutti ist, also dieses, sagen wir mal, die persönlichen Merkmale, ne, war mir sympathisch. Es gibt ja andere, denen geht es genau umgekehrt, ne, die finden das blöd. Aber der was sieht, ich will es nicht verallgemeinern. Es kann einfach sein, dass man tatsächlich mit einem Lehrer ist, der äußerlich vielleicht abstoßend ist, nur auf einer tieferen Ebene, aber eine Verbindung sieht. Ich selbst habe das jetzt noch nicht erlebt. Ich habe erlebt, dass Lehrer, von denen ich mich nicht angezogen fühle, einfach das auch verkörpern oder ausstrahlen, eindeutig. Ne? Aber irgendwie auf so einer äußeren Ebene hat er nicht. Ne? Aber für mich, wie du es beschrieben hast, eher Einklang, ja. Also deswegen, ja, die äußeren Umstände schon. Wirklich. So wie es damals bei Samapan auch war, ne? Da war ja noch Osho im Hintergrund. Das Äußere hat mich auch damals sehr, hat eine große Rolle gespielt, ja. Also für mich war es schon immer so.
Ja, mit Lehrern gibt es ja eine ganze Menge Phänomene. Ne? Zum Beispiel, dass Lehrer mit Partnern Partner haben, die, mit denen sie dann zusammen Satsang geben. Und das zum Beispiel, ich habe es erlebt mit Gangaji und Eli, dass ich zu Gangaji ganz viel Resonanz hatte, aber zu Eli überhaupt nicht. Und das war dann echt ein Problem, weil ich konnte es nicht ertragen, dann zu beiden zu gehen. Ne? Also da, ja, da gibt es ja alle möglichen Phänomene.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja. Es gab die Samapan und Prachaji haben ja auch mal zusammen Satz angegeben. Und Prachaji hat die männliche Energie mehr besetzt. Und Samapan die weibliche. Und die Sura waren verwirrt. Und Prachaji hat das aber, die kann das sehen, die hat das dann benannt, dass es so ist, dass da eine Frage auftauchen kann. Dass da die Verhältnisse umgekehrt waren. Männliche Energie, weibliche, ne? Dasselbe. Ne? Ja, alle, wie du sagst, alle möglichen Phänomene.
Ich möchte noch zu einer ganz anderen Ebene und Sache dich fragen. Ich sehe, du bist noch im gleichen Haus in der Eifel, wo ich,
Im Saarland.
oder Saarland ist es ja,
Ja?
südlich der Eifel.
Ja.
Ja, ich war ja damals bei dir zum Interview und ich fand den Platz auch sehr schön. Also ist es bei dir auch eine große Liebe zur Beständigkeit, dass du jetzt da noch bist, oder gefällt dir der Platz einfach so gut, oder?
Der Platz gefällt mir gut. Aber gut, wir haben auch schon überlegt, haben wir nur Überlegungen, noch mehr Rückzug in die Natur, noch einfacher leben, als nur so Überlegungen. Oder auch schon überlegt, mal in Portugal in der Nähe von Mucci zu leben, aber das, oder zeitweise, aber nur Überlegungen. Im Großen und Ganzen ist hier einfach, wir sind am Ortsrand, ich betrete die Straße und bin dann mehr oder weniger gleich in der Natur und ist wie ein Dorf schon relativ laut, da ist eine Hauptstraße, wir haben uns daran gewöhnt. Also bis jetzt ist es noch okay. Ne? Und ich könnte mir schon vorstellen, an zwei Stellen im Winter sonst wo zu leben. Wegen des Wetters noch allerdings. Aber ich meine, gut, das Debasit, das ist unser Haus, wir haben, da ist unsere Praxis, da ist der Meditationsraum, Satsangraum. Es ist in der Nachbarschaft angenehm. ist ein kleines Café in der Nähe, da sitzen mittlerweile samstags in einer Runde 9 Menschen, die einfach nur zusammen sein wollen.
Da hätte ich auch noch eine Frage zu.
Ja.
Wie wichtig ist für einen Menschen die Heimat? Also sagen wir mal der Ort, wo man aufgewachsen ist oder das Land. Wie stark ist man damit verwurzelt und ist das irgendwie wichtig für den Menschen?
Das ist schwer allgemein zu beantworten. Ich denke, es gibt Menschen, die verwurzelt sind mit ihrer Heimat. Du hast gefragt, wie wichtig das ist.
Ja, weil ich war mal bei einem Familienstellen und da wurde deutlich, dass es unglaublich schwierig ist für einen Menschen eigentlich woanders zu leben. Also da kam ganz viel Schmerz und so, wenn man sein Land verlassen hat. Also es geht auch, aber man muss weiterhin, also in der Liebe zu dem Land, das wird nicht aufhören sozusagen, das nicht, also das zu verleugnen oder so. Also da kamen irgendwie schwierige Sachen dabei raus. Ich glaube, Wolfgang war auch dabei.
Du, mir fällt der Mucci ein. Mucci war in so vielen Ländern. Er kommt ja aus Jamaika, hat dann in London gelebt und war aber auch ja, lange Zeit, was heißt lange Zeit, kann ich gar nicht, aber er selbst sagt, er hatte so viele Wohnorte. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Für manche ist es extrem wichtig, für andere nicht.
Und unsere spirituelle Heimat ist ja eigentlich auch nicht ortsgebunden.
Nö. Also was du beschreibst, ist ja vielleicht eher diese Ich-Ebene, die psychologische Ebene. Also ich glaube eher, es ist eher psychologisch. Also Präferenzen wird man immer haben, das ist klar. Ne? Wenn jemand, für jemand, der Anbindung an die Heimat wichtig ist, dann ist doch wunderbar, ist ja alles klar. Also da wäre eine starke Resonanz, hier möchte ich sein. Also jetzt äußerlich gesehen. Und dem würde ich auch folgen. Ja. Ich meine, es gibt ja, man kann ja an Orten sein und sich heimisch fühlen, obwohl man da nicht geboren wurde. Also für mich war es, ich war ja nur kurze Zeit in Indien, aber als ich da angekommen war, als ob ich schon immer da gewesen wäre, obwohl alles fremd war. Es passt ja gar nicht zusammen. So. Ja. Ich meine, ich glaube, es gibt keine allgemeinen Antworten.
Ja, danke.
Für die einen ist es wichtig, für die anderen.
Ja.
Ja, nicht, es gibt einfach Leute, die sind nomadisch, die lieben es zu reisen.
Ja.
Und das, glaube ich, kann mir einfach vorstellen, dass es echt ist. Ne? Nicht innere Unruhe, sondern einfach nomadisch leben. Und wieder andere sind auf der Flucht. Die sind unterwegs, weil ihnen etwas zu erledigen gibt. Und das kann dazu führen, dass man einfach sich davon distanziert, indem man unterwegs ist.
Oder vielleicht auch, wenn man in dem eigenen Land nicht mehr gut leben kann.
Ja, ich meine, das ist ja aktueller denn je, ne?
Ja.
Ja, das kann auch ein Grund sein. Ja. Ja, es ist die Frage, fasst man in einer fremden Kultur, in Anführungszeichen, Fuß? Oder wann wird eine Kultur als fremd? Es kann einem auch vertraut sein, aus irgendeinem Grund, ja, eine andere Kultur. Oder man kann eine große Liebe empfinden dafür. Und dann ist es ja gar keine Frage.
Der Mensch ist auch ganz schön anpassungsfähig, glaube ich, oder?
Ja. Ja.
Ja, danke.
Bitte.
Jayananda, möchtest du noch was über deine Angebote sprechen? Also, du hast schon erwähnt, dass du Therapeut bist.
Ja, wir haben eine eigene Praxis, bieten Gestaltpsychotherapie an, Paartherapie, also diese therapeutische Ecke, oder einfach nur Beratung, ne? Lebensbegleitung, Coaching. Dann biete ich im Haus Satsang an. Das nicht so oft, das ist mittlerweile so eine kleine Gruppe, die aber eigentlich offen ist, ne, seit Jahren. Dann Online-Beratung, also psychologisch oder spirituelle Begleitung online. Oder gemischt, je nachdem. Es gibt ja Menschen, für die ist es tatsächlich gemischt. Die kommen mit psychologischen Problemen, enden in der Stille. Im nächsten Termin ist es nur spirituell. Ich bin da, hurra, und dann und so weiter. Ne? Ist, also Online-Beratung, Skype, Zoom. Ja. Zusammen mit meiner Frau, ne? Die macht auch den, ist auch Gestalttherapeutin, klinische, und wir bieten im Grunde dasselbe an und machen Paartherapie zusammen.
Aber Satsang bietest du alleine an, oder?
Satsang gebe ich alleine, ja. Also im kleinen Kreis, ne, bis jetzt. Darf größer werden, aber es ist bis jetzt ein kleiner Kreis.
Was ist in deinem Satsang? Stille und Meditation und Fragen und Antworten?
Ja. Stille, Meditation, Fragen und Antworten und Musik. Ja, und zentral, also ist schon Fragen und Antworten. Weil da erschließt sich ganz viel für alle.
Und die Termine sind auf deiner Webseite wahrscheinlich, ne?
Bitte?
Die Termine sind auf deiner Webseite.
Ja, wir haben ja nichts mehr angeboten wegen der Corona-Zeit. Also nur online. Das waren aber Einzeltermine online. Also Gruppentermine bis jetzt online, über Zoom noch nicht.
Okay.
Also im Augenblick wieder, ich meine, ich habe es gar nicht angekündigt. Ich mache Satsangs jetzt hier nochmal, ist ja erlaubt. Ja, ich habe es, glaube ich, gar nicht mehr angekündigt. Weil es eine feste Gruppe, also fast fest, es sind dieselben Leute, die informiere ich und dann ist das.
Aber wenn jemand Interesse hat, der könnte sich an dich wenden und dann könnte er eventuell auch mit teilnehmen.
Auf jeden Fall, ja. Wenn genug Interessenten sind, mache ich auch Online-Satzungen. Das war kein Problem. Aber ich, der war sehen, mir ist es so, ich, das Thema Verbindlichkeit, wenn genug Anfragen da sind, Ich halte es so, ne? Falls genug Anfragen da sind, mache ich eine Online-Satzung. Kann sich auch nochmal verändern. Das ist ja im Augenblick, ist es halt so. Ich gebe jetzt demnächst einer anderen Organisation eine kleine Einführung über Zoom-Satzer. Gucken, was daraus entsteht.
Okay, habt ihr noch Fragen?
Ja, Fragen hätte ich noch eine ganze Menge, aber das soll zum Ende kommen, sicherlich. Wenn noch Raum ist für ein, zwei Fragen. Gerade jetzt, was den Satzang betrifft, der jetzt angesprochen wurde, da taucht dann bei mir folgende Frage auf. Es gibt doch sehr viele Lehrer, die Touren durch die Welt oder auch durch Deutschland, den deutschsprachigen Raum, und sind dann in den Städten vielleicht einmal oder zweimal, maximal dreimal im Jahr da.
Ja.
Können das überhaupt Lehrer sein? Oder muss vielleicht ein Lehrer auch immer präsent sein, dass man dann immer hingehen kann? Das wäre eine Frage.
Ah.
Vielleicht kannst du dazu was sagen erst. Und dann, der Baseto, sagst du mir, wann Schluss sein soll.
Ja, ich meine, die meisten Lehrer haben ja auch ein Zoom-Angebot, die sind ja erreichbar. Ne? Auch wenn sie reisen, über E-Mail, über Skype, über Zoom, sind ja dank der Technik erreichbar, wenn sie es anbieten. Also sie reisen und sind über die Technik erreichbar, verfügbar.
Aber glaubst du nicht, dass es einen Unterschied macht, wenn jemand auch physisch präsent ist?
Es ist anders. Online-Satzung geschieht auch in meiner Wahrnehmung. Ich kann nur sagen, es ist anders, aber man kann nicht sagen, dass jetzt Online-Satzung wirkungslos wäre. Es ist nicht meine Erfahrung. Also mit Einzelklienten jetzt, ne? die es entdecken und das ganz authentisch ist. Ne? Dann können wir einfach drüber reden, wie es ist, formlos zu sein, still zu sein. Ich meine, es ist anders. Durch die Kamera und so ist ja die Wahrnehmung des Menschen anders, als wenn er vor dir sitzt. Ne? Manche Menschen sind total fotogen. Und die sehen gut aus, ne, bei Video. Und andere weniger. Und das ist eine gewisse, ja, Einschränkung. Aber Satzung geschieht online.
Ich meinte eigentlich noch ein bisschen was anderes. Es gab ja auch schon vor der Corona-Zeit viele Lehrer, da wurde gar nicht online angeboten, die dann weltweit unterwegs, davon gibt es ja viele Beispiele, oder auch in Deutschland, das meinte ich eigentlich, die boten gar nicht die Möglichkeit von Präsenz regelmäßig an. Also da war es dann bedingt auf dreimal oder viermal im Jahr, das meinte ich eigentlich. Und daher die Frage, ist es wichtig, dass man im ständigen Kontakt mit dem Lehrer sein kann?
Ja, nicht war es wichtig, aber es war nicht der physische Lehrer, also auch, ne? Also ich, zum Beispiel Om hat auch Fragen beantwortet, ne? Man konnte ihm Briefe schreiben, ne? Das war für mich ausreichend, der reist auch durch Städte, ist durch Städte gereist, genau wie Samarpan hat eine E-Mail-Präsenz angeboten, und ist durch die Städte gereist. Ich habe ihn halt regelmäßig dann zusammen mit meiner Frau besucht, wenn das nah genug war für uns. Mhm. Und dann plus die Retreats, wenn wir Retreats anbieten, ist man ja, kann man ja sehr viel Zeit mit einem Lehrer verbringen. Natürlich ist es eine Geldfrage. Ne? Ich finde deine Frage schon, das kommt drauf an, wo man ist. Ne? Also, ich kann dir nur sagen, für mich war es extrem wichtig, dass Samarpan available war, sowohl physisch als auch online. Als auch individuell, also Samarpan hat ja ermöglicht, dass du online Fragen stellst in seinem Satzraum, beziehungsweise dass du ihm E-Mails, das war für mich wichtig. Also diese Form der Anbindung, also also im Erleben, ich kann ihn jederzeit kontaktieren. Im Erleben. Entweder bin ich im Retreat oder ich bin in seinem Städtesatzang oder ich kontaktiere ihn per E-Mail, also praktisch der Eindruck einer Verfügbarkeit des Lehrers oder die Erfahrung von Verfügbarkeit. Und je nachdem, wo du bist, kann es aber wichtig sein, dass der Lehrer um die Ecke ist, dass er verfügbar ist, physisch. Es kommt auf dich an, dass das andere zu wenig ist oder da wäre ich mit, da gibt es die Klöster, die Ashrams, ne? Dass man in der physischen Präsenz des Lehrers oder in dem Energiefeld des Lehrers ist. Ne? Permanent.
Ja, aber wahrscheinlich, wie du anklingen lässt, das ist bei verschiedenen Menschen halt unterschiedlich.
Guck mal, ich weiß von Menschen, die praktisch mit Samarpan mitgereist sind, die einfach eine Zeit lang dieses Permanente mit ihm gebraucht haben. Die sind einfach mitgereist.
Ja, vielleicht immer noch eine letzte Frage, die ich stellen möchte, und das andere machen wir beim nächsten Interview. Und zwar, wie ist das, es taucht in den letzten Jahren immer wieder das Thema auf, dass möglicherweise Satsang-Lehrer gewisse Dinge gar nicht lösen können, was Traumata etc. betrifft. Und die dann verwiesen werden sollten, oder man fragt sie, verweist du die dann manchmal an einen Therapeuten? Und da habe ich eine Frage jetzt an dich diesbezüglich. Sollte man nicht vielleicht überlegen, dass ein Satsang-Lehrer nur dann Satsang-Lehrer ist und arbeiten darf als Satsang-Lehrer, wenn er eine therapeutische Ausbildung hat?
Also im Westen kann das von Vorteil sein. Aber wie gesagt, es ist ja nicht jeder wird in der inneren Arbeit mit Traumata konfrontiert. Es ist von Vorteil. Also Menschen, die zu mir kommen, die haben mit Traumata zu tun. Die kommen dann, also im Satsang sind, die kommen dann, die lade ich dann einfach wirklich therapeutisch drauf zu schauen. Gut, als Therapeut, ich kann sehen, wenn jemand in einer traumatischen Erfahrung ist und ihn begleiten. Also ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja ein therapeutisches Angebot. Wenn jemand damit konfrontiert wird, in Satsang kann er ja auch parallel sich Unterstützung holen.
Naja, es kann ja sein, dass wenn jemand dann in Satsang geht, der geht oder sie geht dann davon aus, dass der Satsang-Lehrer da in dem Bereich auch kompetent ist. Ja, und dann denkt es vielleicht der Satsang-Lehrer auch, er sei kompetent, ist er aber gar nicht. Der Schüler denkt, der Lehrer ist kompetent und dann haben wir das Theater. Das meine ich.
Ja. Ja. Stimmt dir zu. Berechtigte Frage. Ich meine, es kann von Vorteil sein, wenn ein Lehrer in der Lage ist zu sehen, da ist jetzt jemand im traumatischen Erleben und sagen kann, Wollt ihr Hilfe? Aber ich meine, Satan ist ja eine Therapie. Das ist einfach diese therapeutische Ebene, die ist auf jeden Fall für viele, glaube ich, ergänzend hilfreich. Wenn du sagst, dann sollte man es nicht zur Regel machen. Ne? Ich meine, also das wäre so eine Normierung.
Ja, also ich persönlich sehe da große Defizite, ne, in dem Bereich.
Ja, ich finde deine Frage berechtigt, ja.
Vielleicht können wir das beim nächsten Interview weitermachen. Also ich,
es gibt ja keine, es gibt keine, es ist wie immer so schwierig. Ne? Ich meine, Swamiji schlägt ja Kirlian-Fotografie für Erwachte vor, um deren Erwachensgrad zu sehen. Also der will eigentlich auch wie eine Zertifizierung. Kirlian zeigt deine Aura und deine Aura zeigt, was dein Erwachensgrad ist. Und ich weiß nicht, ob Lehrer darauf eingegangen sind. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, ich würde es mal in der Schwebe halten, aber ja, ich gebe dir recht, das ist ein Spannungsfeld, oder wie soll man das nennen? Mein Ohm hat wörtlich gesagt, in einem Interview, glaube ich, online, viele Menschen haben sich in meiner ersten Phase des Erwachtseins, es ist wörtlich wiedergegeben, umgebracht. Umgebracht. Mhm. Und das immer halt, ob diese Menschen sich nicht sowieso umgebracht hätten. Und wenn da 1000 Leute vor dir sitzen, ne? Ja, die vielen Menschen, das ist, die müssen einfach Eigenverantwortung übernehmen und das kann der Lehrer ja gar nicht überschauen. Die müssen sich Eigenverantwortung übernehmen. Und natürlich, es kann von Vorteil sein, wenn man einfach diese Brille aufsetzen kann als Lehrer. Und du fragst, sollte man das nicht zur Norm machen, ne? Aber selbst dann sage ich dir, guck mal, es gibt Therapeuten, die in ihrer eigenen Geschichte nicht ganz abgeklärt sind. Es kann sein, wenn da jemand ein Suchender ihm ein Trauma präsentiert, dass er gar nicht damit umgehen kann, obwohl er ausgebildet ist. Also das ist immer ein weites Gebiet. Also, mit vielen Fragen.
Ja, natürlich. Aber vielleicht kann man ja mal ganz allgemein darüber reden. Vielleicht kommt ja so etwas in Bewegung. Was
zusammen. Also ich sehe da jetzt kein großes Problem. Die meisten oder fast alle Satsang-Lehrer, die ich darauf anspreche und spreche eigentlich alle darauf an, mit denen ich spreche oder interviewe oder persönlichen Kontakt habe, die sagen, dass sie Menschen auch eventuell zu Therapeuten schicken, sogar aus ihrem Satsang heraus quasi verbannen, weil sie sehen, dass derjenige, dass für den besser ist, erst zum Therapeuten zu gehen. Und ich glaube, dass die meisten Satsang-Lehrer auch ohne Ausbildung da genug Sensibilität haben, da das Richtige zu machen. Und daher sehe ich da jetzt nicht so ein großes Problem. Und ja. Und im Übrigen, klar, jeder ist ja auch verantwortlich, zu wem er geht oder. Ja, auch wenn da keiner ist, kann man das trotzdem so sagen, finde ich. Okay. Weiß nicht, möchtest du noch was, Jayananda, dazu sagen? Sonst würde ich sagen, schließ mal die Runde langsam.
Nee. Da ist jetzt nichts mehr.
Hast du noch ein anderes Thema oder Anliegen, das du gerne sprechen möchtest oder vorbringen möchtest?
Im Augenblick, ich finde, es ist rund jetzt. Ja. Mit der Aufmerksamkeit hier bleiben. Einfach hier bleiben oder zurückkommen, wenn wir uns verloren haben. Also wenn wir wissen, was hier ist, dann hier bleiben, so gut es geht.
Okay, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Interview.
Danke euch.
Dankeschön.
Danke.
Ja, Dankeschön.
Guter Satsang. Ich bin immer froh, wenn es Satsang ist. Also, wenn man das sehen möchte, aber.
Ja. Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, gut, dann stopp. Stoppe ich mal die Aufnahme.